Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Vergebung, wofür denn? Und ich finde es eine extrem wichtige Frage. Ja, mega ein Anliegen für das Thema überkommen. Ich stelle euch heute zuerst mal zwei Personen vor und ihr könnt euch überlegen, wem eure Sympathien gehören. Der erste ist der Herr Müller. Er ist ein angesehener, gut bürgerlicher Mann. Und er engagiert sich für das Allgemeinwohl in seinem Dorf. Er ist im Gemeinderat dabei. Ihm ist es ganz wichtig, dass die christlichen Werte in der Gesellschaft, wie Toleranz, Vergebung und andere, dass die verankert bleiben und dass eine Identifizierung mit der eigenen Nation gestärkt wird. Dafür setzt er sich politisch sehr stark ein. Er selber nimmt den Glauben ernst und hat sich die 10 Gebote auf die Fahne geschrieben. Gott ist wichtig in seinem Leben. Mit seinem 10. fördert er die Arbeit von dieser Kirchengemeinde, wo er und seine Familie Mitglied ist, nachhaltig. Herr Müller. Zweitens ist der Herr Zoller. In dem gleichen Dorf lebt der Herr Zoller. Er ist eher unbeliebt. Das hat er sich aber auch selber eingebrockt, denn er arbeitet mit einem unerwünschten ausländischen Wirtschaftsbetrieb zusammen. Von dem, also der ausländische Wirtschaftsbetrieb, von da nimmt er seine Mitbürger gnadenlos aus. Über das aus ist er korrupt und bereichert sich schamlos auf Kosten von den Steuergeldern von seinen Landsleuten. Ein schlimmer Mann. Er hat ein Ansehen wie ein Manager, der seine Firma in Ruin treibt, bis in der Kündigung die vertraglich vereinbarte Abfindung abzockt und sich auf den Bahamas verschanzt. Oder wie ein Politiker, der private Kosten nicht von dienstlichen Aufwendungen unterscheiden kann und sie aus der Kasse von einem Steuerzahler begleicht. Blöde Frage. Wem gehört deine Sympathie? Hoffentlich am Herrn Müller. Die zwei Personen stehen für zwei Personen in einem Gleichnis, Lukas 18, für einen Pharisäer und für einen Steuereintreiber oder für einen Zöllner, der Zöllner. Und in dem Gleichnis zeigt uns Jesus, stellt uns zwei Personen vor und lässt uns hineinschauen in ihr Gebetsleben. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Also die haben, unser Jahresthema haben sie sich da auf die Fahne geschrieben. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Oder eben, Zöllner, wird in der anderen Übersetzung geschrieben. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemanden, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den 10. Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu heben, während er betete, O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Und jetzt frage ich dich, gehören deine Sympathien am Pharisäer oder am Zöllner? Bestimmt wird niemand sagen, auf die Seite des Pharisäer. Warum eigentlich nicht? Weil wir das Ende von der Geschichte schon kennen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wie geht denn die Geschichte aus? Jesus bewertet die zwei Gebete bzw. die Haltung dahinter und sagt im Vers 14, ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer, also der Zöllner und nicht der Pharisäer, kehrte heim, als ein vor Gott gerechtfertigter, denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Wir kennen die Geschichte schon, das ist unser Problem. Darum würden wir nie sagen, dass unsere Sympathie dem Pharisäer gehört, da wollen wir ihm viel mehr gleichen als am Zöllner. Der Unterschied von diesen zwei Männern ist nicht, dass einer ein Sünder war und der andere nicht, sondern dass einer sich dessen bewusst war, aber der andere nicht. Das ist der Unterschied. Jesus nimmt kein Blatt vor den Maul und redet von Stolz und Demut. Demut, das ist das Gegenteil von Stolz. Das ist ein Wort, das man heute kaum mehr versteht, Demut. Demut ist nicht zu verwechseln mit Selbstmitleid oder einem mangelnden Selbstbewusstsein. so von Minderwertigkeitsgefühl oder so etwas Ähnliches. Weil da alles, Selbstmitleid und so, ist im Grunde genommen genau das Gleiche wie Stolz. Denn es läuft ja da raus, oh, ich bin arm, ich habe nichts, ich habe nichts. Wie beim Stolz ist der Blick auf mich gerichtet. Aber Demut ist etwas fundamental anderes. Demut heisst nämlich, ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf Gott und unterordne mich dem Gott. Ich erkenne, wer Gott ist und ich erkenne, wer ich bin. Ein Stolzer überschätzt sich. Der Steuereintreiber, der Zöllner, wir könnten das auch falsch verstehen, das Gebet, das er gesprochen hat. Aber er ist nicht im Selbstmitleid versunken, noch hat er ein unterwürfiges Selbstbild gehabt. Er ist laut dem Menschenkenner par excellence, Jesus, ist er ein demütiger Mann gewesen. Er ist demütig gewesen. Und demütig ist ein Starker, ist etwas Starkes. Ist ein Begriff von der Stärke. Der Platz rein, der einem gehört. Der Realität ins Auge schauen. Demut ist das, was man braucht, um seine eigenen Fehler einzugestehen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, kannst du mir vergeben? So simpel das auch tönen mag, es ist etwas am Schwierigsten. Man muss richtig gehen lernen, in Demut um Vergebung zu bitten. In 1. Petrus 5, Vers 5b steht, und da finde ich auch noch einen ganz spannenden Zusammenhang, den man mitnehmen muss. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wenn wir möchten, das bedeutet, wenn wir möchten Gnade von Gott und seine Liebe in unserem Leben erfahren, dann wollen wir doch, darum sind wir ja Christen. Dann müssen wir demütig sein. Dann müssen wir Zöllner sein und nicht Pharisäer. Sonst werden wir Gnade erleben, das ist die Krux der Geschichte. Was ist das Problem beim Pharisäer, der in der Tat ein beeindruckendes Leben führt? Was stört Gott an ihm? Grundsätzlich möchte ich sagen, Gott freut sich gleichermaßen über den Pharisäer und den Steuereintreiber. Er möchte sie beide in ihren Herzen bewegen und verändern. Aber wegen seinem Stolz lässt es den Pharisäer nicht zu. Die ideale Kombination wäre, bewahr das demütige Herz, das bußfertige Herz vom Zöllner und lebe wie der Pharisäer. Das wäre ideal. Und jetzt kommt es. Die Sympathie von den meisten von uns gehört eher dem Steuereintreiber. Doch unser Verhalten gleicht eher dem vom Pharisäer. Wir investieren ja alle, die meisten, ich tue es einfach mal so generalisieren, ich weiß nicht, vielleicht stimmt es nicht für alle, aber viele von uns in einen integren Lebensstil. Am Sonntag gehen wir in den Gottesdienst und am Dienstag in die Kleingruppe, um das, was wir gehört haben, auch noch umzusetzen. Einige haben schon den Kurs Leben in Freiheit besucht und ihr Leben umfassend aufgeräumt. Viele arbeiten in der Gemeinde mit. Wir sind erfahrene Christen und wissen so langsam, wie der Karren läuft. So in etwa hat sich der Pharisäer gefühlt. Er vergleicht sich mit dem Steuereintreiber und fühlt sich dabei richtig gut. Die grosse Frage ist, wie es um unsere Herzenshaltung steht. Stolz oder Demut? Leider ist die Schattenseite von einem eigentlich vorbildlichen christlichen Leben sehr oft der Stolz. Jesus erzählt uns die Geschichte nicht umsonst, er möchte uns so einen Spiegel vor die Augen halten. So das Gefühl vom Bessersein. Ja, würde man ja nie so sagen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Empfindest du den Satz als lebensnotwendiges, als lebensnotwendiges Gebet? Könntest du dich am Gebet von der Demut, vom Steuereintreiber anschliessen? O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin Sünder. Am letzten Kampagnenabend, Abenteuergebet, sind wir herausgefordert worden, das sogenannte Herzensgebet, eine Viertelstunde lang wiederholend zu beten. Das ist eigentlich das Gebet vom Zöllner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Viele von uns haben Mühe damit gehabt oder haben es umformuliert. und haben gemeint, dass sie so schlecht ja auch nicht sind und keine Bettler sind. Wenn, dann müsste der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet, aber ganz sicher der Vierfachmörder von Rupperswil so beten. Aber wir? Das passt nicht zu unserem Lebensstil. Wir sind in einem anderen Level angekommen, wir haben das nicht mehr so nötig, oder? Ich habe die Geschichte, habe ich am Freitag bin ich im Altersheim und habe sie in Vreni Roth vorgelesen, die Geschichte. Er hat eine interessante Frage gestellt, er hat gesagt, glaubst du, dass der Pharisäer gewusst oder gemerkt hat, dass ihm seine Sünden nicht vergeben sind? Ganz eine interessante Frage. Dann habe ich gesagt, ich glaube es nicht, weil er hat in einem Selbstbetrug gelebt. Der hat es nicht mehr gecheckt. Und darum glaube ich eben auch, dass wir Christen, wir langjährige Christen, wo ich einer davon bin, dass wir es oft nicht checken, sondern in einem Selbstbetrug leben. Und die Abgründe von unserem Herzen nicht mehr entdecken, nicht mehr sehen. Und darum Vergebung, das ist ja irgendwo zu einem Thema geworden, wo man so ein bisschen drüber hinweggeht, aber gar keine Tiefe mehr hat. Erst Johannes 1 versagt, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, das ist dem Pharisäer passiert. Er hat gesagt, ich danke dir, dass ich kein Sünder bin. Er hat es ja wörtlich gesagt, gell? So etwas würden wir ja nie sagen. Aber in unserem Handeln und unserer Art von Gebet kommt das auch zum Ausdruck. Und in der Bibel steht, wenn du das glaubst, dann lebst du immer Selbstbetrug. Leider stehen sich Qualität von einem Lebenswandel und Demut oft indirekt proportional gegenüber. Ein bisschen technisch ausgedrückt. Aber man muss die Leute auch abholen, die eher technisch denken. Das ist die Krux der Geschichte, gegen die wir bewusst arbeiten müssen. Corrie ten Boom hat gesagt, baue keine Treppe von guten Werken, um den Himmel zu erreichen. Der Himmel ist weit weg von guten Leuten und nur einen Schritt weg von einem Sünder. Der Pharisäer hat versucht, ein Stege mit seinen guten Werken zu errichten und so den Himmel zu erreichen. Und er hat geglaubt, dass er nicht mehr so sehr auf die Vergebung angewiesen ist. Das Gebet, oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder, hat er als völlig unpassend empfunden. Er hätte es wahrscheinlich umformuliert. Müssen wir nach vielen Jahren Christ sein, für die, die das betrifft, wirklich noch jeden Tag um Vergebung bitten? Sind wir noch Sünder? Wo Jesus Petrus die Füße gewaschen hat wollen, der Jünger, und Jesus hat sich den Petrus vehement gewehrt. Dann hat Jesus gesagt, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Da rief Simon Petrus, dann wasche mir auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Wer von uns sein Leben Jesus anvertraut hat, der ist wie gebadet. Taufe. Das ist Baden. Abtauchen und wieder raufkommen. Das alte Leben in Toge, das neue Leben empfangen. Der muss nicht immer wieder von neuem baden. Aber er kommt immer wieder dreckige Füße über. Mit dem Wort Emanzipation wird unser Problem gut umschrieben. Unsere Gesellschaft hat sich Frauen emanzipiert. Das ist gut. Gestern ist gerade in der Tagesschau gekommen, gestern hat es so Demonstrationen von Frauen, die um Lohngleichheit, für Lohngleichheit demonstriert haben oder für mehr Kita-Plätze, damit sie auch ihren Weg gehen können. Frauen akzeptieren die traditionelle Rolle nicht mehr. Sie haben sich selbstständig und unabhängig gemacht. Auch wir haben eine notorische Neigung zur Unabhängigkeit von Gott. Wir fangen ein Leben mit Jesus an und saugen die Gnade voll ein und sagen, wow, ich habe ans Kreuz gekommen. Und Jesus vergibt mir meine ganze Schuld. Und wir staunen über die Gnade, dass Gott so ist, dass er ohne Bedingungen mir die Schuld abnimmt und Zugang zu Gott vergibt. Doch mit dem Erwachsenwerden kommt der Drang zur Unabhängigkeit. Das Ziel der Erziehung ist ja, dass Kinder selbstständig und flügge werden. Das Ziel im Leben mit Jesus hingegen ist eine wachsende Abhängigkeit. Und da geht uns gegen den Strich. Das Ziel von einem Leben mit Jesus ist wachsende Abhängigkeit. Und wachsende Abhängigkeit bedeutet zunehmende Freiheit. So wie Jesus mit dem Vater verbunden war, wo er gesagt hat, oftmals im Johannesevangelium, ich kann nur das tun, was ich meinem Vater tue, sehe. Das, was meinem Vater wirkt, das wirklich auch. Das war eine totale Abhängigkeit und eine riesige Vollmacht durch das. Aber wir wollen das selber gross sein. Und haben die Eindruck, jetzt haben wir die Gnade von Gott empfangen, jetzt haben wir das Kreuz, jetzt sind wir am Kreuz, haben unsere Lebensschuld können anlegen, haben Gnade empfangen und jetzt, wo wir langsam erwachsen werden, können wir doch auch etwas zurückgeben. Und bauen die Treppe mit guten Werken auf. Und merken es aber nicht. Und ich sage auch heute Morgen etwas, wo ich den Eindruck habe, ganz fest aufs Herz bekommen und weiss eigentlich, das können wir nicht checken, weil wir verblendet sind. Außer der Heilige Geist macht uns einen Spalt auf. Im Kern ist Sünde Misstrauen gegenüber Gott. Schon ganz am Anfang im Garten Eden hat die Schlange Misstrauen gesät bei Adam und Eva gegenüber Gott. Ja, bist du sicher, dass der Gott das gut meint mit dir? Du hast nicht das volle Programm, wenn du mit Gott lebst. Du hast nicht Erkenntnis über Gut und Böse, musst von dieser Frucht auch noch essen. Die Schlange hat ihnen gesagt, dass Gott ihnen etwas vorenthalten will und nicht wirklich gut meint mit ihnen. Wenn ich nicht sicher bin, ob Gott es wirklich gut meint mit mir, dann emanzipiere ich mich und nehme das Leben selber in die Hand. Beispielgefällig. Im Leadership-Workshop haben wir über den Sabbat geredet. Der Sabbat ist der Testfall von der Gnade. Glaube ich, dass Gott mich versorgt, auch wenn ich einen ganzen Tag unterbreche und ausruhe? Wenn ich Gottes Güte nicht ganz vertrauen kann, dann würde ich auch den Sabbat nicht halten können. Ja, der Sabbat ist eines von den 10 Worten von Jesus, wo die Bibel steht. Wenn ich Gottes Güte nicht ganz vertrauen kann, werde ich von der Angst bestimmt werden. Angst betrifft uns alle. Angst vor Spinnen. Angst vor Versagen. Angst vor Ablehnung. Angst vor Misserfolg. Angst vor Prüfungen. Es gibt eine ganze bunte Palette von Ängsten, die uns alle irgendwo betreffen. Das ist das stärkste Mal. Es gibt sogar eine Typologie, wo Menschen nach der Art von ihren Ängsten einordnen. Angst ist Misstrauen gegenüber Gott und ist Sünde. Ein Puritaner hat einmal gemeint, der ein bisschen schroff ist, hat auch ein bisschen eine ältere Sprache. O du elender Mensch, zu welchem entstellten Monstrum hat dich die Sünde gemacht? Gott hat dich nur wenig geringer als die Engel geschaffen, aber die Sünde hat dich weniger besser als die Teufel gemacht. Menschen sind Gottes Ebenbilder und sind Sünder. Die Ambivalenz betrifft uns alle. Gleichzeitig Gottes Ebenbild und Sünder. Was unsere Neigung zur Sünde anbelangt, sind wir viel schlimmer dran, als wir je würden denken. Du bist sündiger, als du je denken könntest und geliebter, als du je glauben könntest. Aber wenn du eben nicht mehr glaubst, dass du wirklich sündig bist, dann glaubst du eben auch nicht mehr, dass du wirklich geliebt bist. Das ist eben der Zusammenhang von Gnade und Demut wieder. Ein weiteres Problem ist eine Bagatellisierung der Sünde, das Kleinmachen. Wir denken, dass ein bisschen Misstrauen gegenüber Gott doch nicht so schlimm ist. Oder ein bisschen schummeln. Ein bisschen den Sabbat nicht einhalten. Ein bisschen Vergebung verweigern. Es sind doch nur kleine Kavaliersdelikte. Alles nur ein bisschen. Ich zum Beispiel, ich bin einer, der immer wieder mal einen Buß bekommt wegen Geschwindigkeitsübertretung, aber immer nur ein bisschen. 40 Franken. Und in dem Luzernischen verwischt, da sind es nur 20 Franken. Da gibt es noch Rabatt. Und ich habe schon zu Silvia gesagt, die würden mir gescheiter, wenn da so steht, ja, gemessene Geschwindigkeit 54 Kilometer, dann habe ich zu Silvia schon gesagt, die würden mir gescheiter etwas geben, dass ich mich so genau, also, dass mich so gut an die Regeln halte. Das ist ja nur ein bisschen. Und habe mich noch sau lustig und gut gefühlt dabei. Aber so geht es uns doch auch mit ihnen nur ein bisschen. Gegenüber Gott sind so Kavaliersdelikt. Da kann man ja nicht so ernst nehmen. Das Problem ist, dass auch nur ein bisschen Sünde sehr schlimm ist. Auf der menschlichen Ebene ist es eben nicht schlimm, ein bisschen. Aber gegenüber Gott gibt es eben nicht ein bisschen und ein bisschen viel. Sondern da gibt es nur Sünde oder nicht Sünde. Da gibt es nur Misstrauen gegenüber Gott oder nicht. Und wenn du möchtest die Tragweite erahnen von dem bisschen, wo du vielleicht noch daneben laufst, dann musst du Jesus am Kreuz anschauen. Das ist der Preis, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünde, für das bisschen. Es steht im Römer 6, Vers 23, es heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das Fatale. Im geistlichen Leben ist es nicht gleich wie im weltlichen Leben. Da ist es wirklich ein bisschen schnell gefahren. Das ist wirklich nicht schlimm. Wirklich nicht. Aber im geistlichen Leben bedeutet ein bisschen Sünde, bedeutet der Tod. Das ist krass, ich weiß es. Wenn wir die Abgründe für unsere Schulden nicht sehen, dann können wir auch nicht mehr über Gottes Gnade, über Jesu Gnade staunen. Und unsere Liebe zu ihm bleibt mit ihm. Es gibt eine schale Beziehung zu Gott. Nichts mehr Besonderes. Und ich glaube, angesichts von dieser Ausgangslage, wo wir eigentlich drinnen sind, dürfen wir ruhig beten und dann den ganzen Tag lang, Herr, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Jetzt habe ich mit ganz viel Aufwand und ich fühle mich total schlecht jetzt gerade. Versucht, dir zu sagen, du bist sündig. Das ist überhaupt nichts Schönes. Und hat versucht, euch Tragweite vor Augen zu führen. Und ohne folgenden Teil wäre das sehr unbarmherzig. Aber mich beeindruckt, wie geradlinig, dass der Zöllner um Vergebung gebeten hat. Kein Vertuschen, kein Rechtfertigen, kein Abspielen. Oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Bestimmt hat auch er Gründe für sein Verhalten. Er hat zum Beispiel gesagt, das ist eine Familientradition bei uns, der Zöllnerberuf. Er hat mein Vater schon gelernt und der Großvater. Er gehört einfach dazu bei uns. Oder er hätte können sagen, ja, mein Sohn ist gerade krank, hat den Spitalaufenthalt und irgendwoher muss ich das Geld haben, darum bin ich halt ein bisschen korrupt. Aber es hat ja einen guten Grund. Mein Sohn, krank. Oder könnt ihr sagen, ich gebe immer so grosszügige Spenden für wohltätige Zwecke. Das ist auch für einen guten Zweck, was ich hier mache. Oder es hat gerade eine unerwartete Reparatur im Haus gegeben, das teure Studium der Kinder. Es gibt tausend Gründe, um sich zu rechtfertigen, aber der Zöllner hat nichts anderes gesagt, als Herr, vergib mir meine Schuld. Oh Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Wir haben doch die Tendenz, uns zu rechtfertigen und die Schuld zu kaschieren. Sehr deutlich aufgefallen ist mir das, und ich komme nochmal zurück bei den Gerichtsverhandlungen von dem Mann von Rupperswil. Wo es ja eine Katastrophe ist, müssen wir sagen, wenn du so etwas gemacht hast, dann musst du doch einfach nur sagen, es tut mir leid. Ich möchte um Vergebung bitten. Ich habe total, bin voll total daneben gelaufen. Aber in seinen Erklärungen hat er die Familie mitverantwortlich gemacht für seine Tat. Anstatt die volle Verantwortung zu übernehmen, ist er teilweise in die Opferrolle geschlüpft. Ja, die Frau hätte doch ein Telefon machen sollen, wo sie das Geld dabei. Ich habe erwartet, dass die Polizei anruft. Und so machen wir es doch auch im Zwischenmenschlichen. Wenn ich meine Frau um Vergebung bitte, sage, weißt du, ich habe es ja so gemeint. Wer sagt denn schon einfach, hey, kannst du mir vergeben? Es tut mir leid, ich habe versagt. Wir tun uns erklären, wir tun kaschieren, wir tun uns rechtfertigen. Pierre Modet, Präsident der Genfer Regierung. Bundesratskandidat, der 2015 mit seiner Familie und weiteren Personen eine Reise nach Abu Dhabi in der Business-Klasse unternommen. Er hat dort in einem Luxushotel gelebt und ist das Formel-1-Rennen besuchen. Bis er nicht mehr anders konnte, hat er die Tatsache vertuscht, dass ein ausländischer Staat für gute Gegengeschäfte für ihn gezahlt hat. Er ist ein typischer Mensch. Und wir machen es genau gleich auf unserer Ebene. Gorrit den Boom meint dazu, dass ich heute dreimal zitiere, das Blut Jesus reinigt nicht von Entschuldigungen, es reinigt von Sünden, die bekannt geworden sind. Das ist ja so ein Unterschied. Oft entschuldigen wir uns und rechtfertigen dieses Tun gleichzeitig. Nur schon die Terminologie Entschuldigung oder Sorry, das ist nicht um Vergebung bitten. Entschuldigen tue ich mich ja, um Vergebung bitten, dann bin ich von der anderen abhängig. Wenn ich mich entschuldige und Sorry sage, dann kann ich auf dem hohen Ross bleiben, in meinem Stolz. Wenn ich um Vergebung bitte, dann ist Demut gefragt. Stolz und Ego wollen entschuldigen, Demut bittet um Vergebung. So Vatergrad darf um Vergebung bitten und so Vatergrad vergibt Gott. Das ist eben die andere Seite, das ist eben so schön. Wo zum Beispiel ein Sohn im Gleichnis heimgekommen ist, im Lukas 15, der alles Geld verprasst hat, reumütig nach heimgekommen ist, erwartet ihn dort keine Strafpredigt, kein Abbringen von einer Beteuerung, ich mache es nie mehr oder so etwas. Sondern Vatergrad in Vergebung und Wiederherstellung von seiner Lehre. Also Vatergrad. Wie wir um Vergebung sollen bitten, wird uns auch vergeben. Mit einem weiteren Zitat von Gorrit ten Boom soll Vergebung verortet werden. Jetzt gehe ich langsam zum Kreuz über. Bei einem Waldbrand, hat sie gesagt, ihr könnt das mitlesen, gibt es immer eine Stelle, wo es Feuer nicht mehr erreicht. Ein Platz, wo das Feuer schon ausbrennt hat. Golgatha ist die Stelle, wo das Feuer vom Gericht über unsere Sünde schon ganz erloschen ist. Das Kreuz ist entscheidend wichtig. Vergebung ist nicht ein innerpsychologischer Prozess. Wir müssen zum Kreuz kommen. Wir dürfen unsere Sünden ans Kreuz bringen. Das ist ein Ort, wo uns das Gericht nicht mehr treffen tut. Aber nur da. Wenn wir den Eindruck haben, mit Entschuldigungen und Kaschieren und so weiter, irgendwo kommen wir mal über die Runde. Da kommen wir nicht an den Freiplatz vom Kreuz von Golgatha. Und da hat es zwei Tränen am Kreuz von Golgatha. Das steht für unsere Schuld, für dort, wo wir Vergebung brauchen. Und das ist eben auch so genial. Golgatha, wir brauchen Golgatha. Der Ort von der Vergebung. Und wir müssen die Tränen anbringen, damit aus dem raus. Ein grosses Herz werden kann. Erst dort, wo uns unsere Schuld, unsere Sündhaftigkeit bewusst wird, dass wir sie ans Kreuz bringen, werden wir auch die Liebe und Gnade von Gott echt erfahren in unserem Leben. Und dann haut es uns vom Sockel. Dann haut unser Leben mit Jesus vom Sockel. Und wir sagen, hey, es ist so genial. Ich habe die Gnade erlebt. Ich habe die Größe von Gott erlebt. Und dann ist es nicht einfach so normal und so langweilig und ja, gehen wir noch in den Gottesdienst. Sollen wir heute gehen? Sollen wir nicht? Sollen wir wieder mal beten? Sollen wir nicht? Nein, da kommt es tief gegenüber. Da am Kreuz, bei Jesus, darf ich täglich meine Füße waschen lassen und über seine gigantische Gnade staunen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du einen Platz geschaffen hast, auf Golgatha, wo wir dürfen hinkommen, wo Entlastung stattfindet. Wir dürfen Vergebung erfahren und deine Gnade gross wird. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Ich bin so dankbar, dass es diesen Platz gibt. Und ich bin so dankbar, dass ich meine Sündhaftigkeit nicht mehr kaschieren muss. Und dass ich dazu stehen und sagen, hey, es ist so viel, es ist ein bisschen daneben. Und ich habe nichts anderes verdient als der Tod, weil Sünde bringt den Tod nach sich. Aber du schenkst das Leben, Jesus, du schenkst das Leben und du möchtest das Leben jedem von uns schenken. Ja, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du bist gut, Herr. Du bist nur gut. Du bist Licht und in dir gibt es keine Finsternis. Danke, Herr, dass wir das wissen dürfen. Amen.